Liebe Zuhörer unseres Radios, die Verkündigungsbulle des Jubiläums der Barmherzigkeit enthält tiefe theologische Gedanken vom Papst Franziskus. Ich möchte Ihnen deshalb auch das nahebringen. Es ist jetzt schon bald 2 Monate her, dass das Jahr der Barmherzigkeit begonnen hat und wir sollen dieses Gnadenjahr wirklich auch nutzen. In der Nummer 19 schreibt Papst Franziskus, das Wort der Vergebung möge alle erreichen und die Einladung, die Barmherzigkeit an sich wirken zu lassen, lasse niemanden ungerührt. Mein Ruf zur Umkehr richtet sich mit noch größerem Nachdruck an alle Menschen, die aufgrund ihrer Lebensführung fern sind von Gott. Ich denke hier besonders an die Männer und Frauen, die einer kriminellen Vereinigung angehören, welche auch immer diese sei. Zu eurem eigenen Wohl bitte ich euch, ändert euer Leben. Ich bitte euch im Namen des Sohnes Gottes, der, obwohl er gegen die Sünde gekämpft hat, nie einen Sünder zurückgewiesen hat. Fallt nicht in die schreckliche Falle zu glauben, dass alles im Leben vom Geld abhänge und dass darum alles andere keinen Wert und keine Würde habe. Das ist bloß eine Illusion. Keiner kann sein Geld mitnehmen ins Jenseits und Geld macht nicht wirklich glücklich. Wie viele reden sich das ein? Geld macht zwar nicht glücklich, aber irgendwie zufrieden, sagen doch viele. Keiner kann sein Geld mitnehmen ins Jenseits. Die Gewalt, die angewendet wird, um blutiges Geld anzusammeln, macht auch nicht wirklich mächtig und schon gar nicht unsterblich. Früher oder später kommt für alle das Gericht Gottes, dem keiner entfliehen kann. Vielleicht erinnern Sie sich, dass der Papst auch in die Mafia-Hochburgen bei Besuchen in Süditalien und Sizilien gegangen ist und dass er ganz unverhohlen das erste Mal jetzt seit vielen Jahren und Jahrzehnten mit der Hölle gedroht hat. Die Hölle gibt es und ihr kommt dort hinein, wenn ihr nicht umkehrt. Schon ziemlich mutig, die Worte des Papstes. Dieselbe Einladung richte ich an die Förderung Komplizen der Korruption. Diese schwerende Wunde der Gesellschaft ist eine schwere himmelschreiende Sünde, denn sie untergräbt das Fundament des Lebens des Einzelnen und der Gesellschaft. Die Korruption nimmt Menschen die Hoffnung auf die Zukunft, denn in ihrer Rücksichtslosigkeit und Gier zerstört sie die Zukunftspläne der Schwachen und unterdrückt die Armen. Es ist ein Übel, das damit beginnt, sich in alltäglichen kleinen Dingen einzunisten, um sie dann so weit auszubreiten, wie es dann manchmal in den großen Skandalen sichtbar wird. Die Korruption ist ein Verharren in der Sünde, die es darauf anlegt, Gott mit der Illusion der Macht des Geldes zu ersetzen. Sie ist ein Werk der Finsternis, gestützt von Argwohn und Intrige. Dann zitiert er den Papst Gregor den Großen. Ich übersetze es gleich für Sie. Die Verderbnis des Besten ist das Schlimmste, als wenn die wirklich guten Leute korrumpiert werden. Corruptio optimi pessima, sagte mit gutem Grund Gregor der Große, um darauf hinzuweisen, dass keiner immun ist angesichts dieser Versuchung. Um sie aus dem privaten und öffentlichen Leben auszurotten, bedarf es Klugheit, Wachsamkeit, Gesetzestreue, Transparenz und den Mut, den Finger in die Wunde zu legen. Wer die Korruption nicht offen bekämpft, wird früher oder später zum Komplizen und zerstört die Existenz. Dies ist die günstige Gelegenheit, das Leben zu ändern. Das ist der Augenblick, um sich im Herzen anrühren zu lassen. Angesichts des begangenen Übels, auch angesichts schwerer Verbrechen, ist der Zeitpunkt gekommen, das Weinen der unschuldigen Menschen zu hören, die man ihrer Güte, ihrer Würde, der Zuneigung und sogar des Lebens selbst beraubt hat. Weiterhin den Weg des Bösen zu gehen, ist einzig eine Quelle falscher Illusion und Traurigkeit. Das wirkliche Leben ist etwas ganz anderes. Gott wird nicht müde, die Hand auszustrecken. Er ist immer bereit zuzuhören, und auch ich, sowie meine Mitbrüder im Bischofs- und Priesteramt es sind. Es genügt nur, die Einladung zur Umkehr anzunehmen und sich der Gerechtigkeit zu unterwerfen, während die Kirche die Barmherzigkeit anbietet. Dann kommt ein ganz wichtiges Kapitel, wo Sie sich auch schon sicher gefragt haben, wie das zusammengeht, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Wann soll man gerecht sein und einfach jetzt das, was einem zusteht, auch einfordern? Wann ist es sinnvoll, barmherzig zu sein? Das scheint mir ganz schwierig zu sein in der alltäglichen Praxis, etwa in der Erziehung der Kinder. Wenn sie ihn dann so anschuldig wieder anschauen, sollte man jetzt von seinen Prinzipien abgehen und er will halt unbedingt den Lutscher doch noch vor dem Essen haben. ja, um ein ganz banales Beispiel zu nennen, oder auch im Umgang mit Mitarbeitern, auch mit Führenden, wann soll man über Fehler hinwegsehen und es einfach mal gut sein lassen, wann muss man sagen, lieber Freund, so geht's einfach nicht. Und man hilft auch letztlich den Leuten nicht, wenn man irgendwie darüber hinwegsieht, was ist richtig. Da braucht es viel Heiligengeist, viel Unterscheidungsgabe. Es ist nicht sinnlos, in diesem Zusammenhang, so der Papst, auf die Beziehung zwischen Gerechtigkeit und Barmherzigkeit hinzuweisen. Es handelt sich dabei nicht um zwei gegensätzliche Aspekte, sondern um zwei Dimensionen einer einzigen Wirklichkeit, die sich fortschreitend entwickelt, bis sie ihren Höhepunkt in der Fülle der Liebe erreicht hat. Die Gerechtigkeit ist ein grundlegendes Konzept der Zivilgesellschaft, in der man sich normalerweise auf eine Rechtsordnung bezieht, in deren Rahmen das Gesetz angewendet wird. Unter Gerechtigkeit versteht man auch, dass einem jeden das gegeben werden muss, was ihm zusteht. Auch hier gibt es ein lateinisches Wort, der Papst hat es nicht zitiert. Das ist ganz wichtig, dass man sich das merkt. Suum cuique, jedem das Seine, das meint Gerechtigkeit. Jedem das, was ihm zusteht, dass er das auch bekommt. In der Bibel spricht man vielfach von der Gerechtigkeit Gottes und von Gott als Richter. Dabei wird sie gemeinhin verstanden als die Beachtung des gesamten Gesetzes und das Verhalten eines jeden guten Israeliten gemäß dem göttlichen Gebot. Diese Sichtweise hat aber nicht selten zu einem Legalismus geführt, indem man den ursprünglichen Sinn verfälscht und den tiefen Sinn der Gerechtigkeit verdunkelt hat. Um eine legalistische Sichtweise zu überwinden, ist es notwendig, sich daran zu erinnern, dass in der Heiligen Schrift die Gerechtigkeit hauptsächlich als ein sich völliges und vertrauensvolles Überlassen in den Willen Gottes verstanden wird. Das ist auch ganz wichtig. Denken Sie an die Taufe von Jesus am Jordan. Johannes der Täufer wehrt ab und er sagt, alle Gerechtigkeit Gottes soll sich erfüllen. Das heißt, der Wille Gottes, das ist eigentlich mit Gerechtigkeit gemeint. Und deshalb hat der Papst das so ausgelegt, ein sich völliges und vertrauensvolles Überlassen in den Willen Gottes, das ist biblisch auch Gerechtigkeit. Lass es nur geschehen, sagt Christus zu Johannes, damit alle Gerechtigkeit, damit die Gerechtigkeit Gottes sich erfüllt. Klingt doch mal ein bisschen seltsam, was heißt da Gerechtigkeit? Was geht's da? Den Willen Gottes erfüllen, das ist gemeint. Jesus selbst spricht viel häufiger von der Bedeutung des Glaubens als von der Beachtung des Gesetzes. Und in diesem Sinn müssen wir seine Worte verstehen, als er, während er mit Matthäus und anderen Zöllnern und Sündern zu Tisch sitzt, den Pharisäern, die ihn kritisieren, antwortet, darum lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Angesichts einer Sicht der Gerechtigkeit als der bloßen Einhaltung von Gesetzen, die in der Folge Menschen einteilt in Gerechte und Sünder, versucht Jesus die große Gabe der Barmherzigkeit aufzuzeigen, die Barmherzigkeit, die den Sünder sucht und ihm Vergebung und Heil anbietet. Man versteht, warum er aufgrund einer solchen befreienden Vision die Quelle der Erneuerung ist und von den Pharisäern und Schriftgelehrten abgelehnt wird. Diese legten in ihrer Gesetzestreue den Menschen lediglich Lasten auf die Schultern, blendeten aber die Barmherzigkeit des Vaters aus. Der Ruf nach der Einhaltung des Gesetzes darf nicht die Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse behindern, welche die Würde des Menschen ausmachen. Der Hinweis Jesu auf den Text des Propheten Hosea, Liebe will ich nicht, Schlachtopfer, ist in diesem Zusammenhang sehr bedeutsam. Jesus betont, dass von nun an der Primat der Barmherzigkeit die Lebensregel seiner Jünger ist, so wie er es selbst bezeugt hat, als er mit den Sündern zu Tisch saß. Die Barmherzigkeit wird noch einmal als die grundlegende Dimension der Sendung Jesu aufgezeigt. Das ist eine Herausforderung für seine Gegenüber, die bei einer formalen Beachtung des Gesetzes stehen bleiben. Jesus geht dagegen über das Gesetz hinaus. Dass er Gemeinschaft hat mit denen, die nach dem Gesetz Sünder waren, lässt verstehen, wie weit die Barmherzigkeit geht. Es ist natürlich, liebe Zuhörer, viel leichter, Gesetze und Normen und Vorschriften einzuhalten, als diese Barmherzigkeit zu leben. Und darum war das immer eine Gefährdung für den religiösen Menschen, dass es sich in Kleinlichkeiten, in oberflächlichen Nebensächlichkeiten, in Scheinsicherheiten fixiert und am Wesentlichen vorbeilebt. Eine Mahnung für jeden von uns. Es segne und behüte Sie, der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.